Moin moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Wie sich einer aufregt, dass sie so wenig gelaufen ist, die Corvette.
Ja, weil er sagt, warum? Dass sie nicht gefahren ist und so.
Ja, und? Ja, dass ihm, ich habe ja drunter geschrieben, ey, warum freut euch, dass ich sie gefunden habe, dass es sie gibt?
Das meinen die aber auch. Also, die finden,
das meinen die eben nicht. Das musst du mal genau durchlesen. Das ist so ein Neidpost. Da ist einer neidisch und findet es einfach total scheiße, dass sowas hier steht. 100 pro. Wenn du das genau liest, die tonale Art, wie er das auch schreibt, so richtig, anstatt zu sagen, ey, wie cool ist das denn, ist nur negativ belegt, die Fragerei auch.
Okay.
Weißt du?
Okay. Also ich habe es gelesen, ja. Ja.
So, steht doch hier.
Wollen wir beginnen?
Ja, mitten dabei.
Mitten dabei? Ja, ja. Sehr gut.
Das war schon dabei. Der Einstieg hier. Pass auf, ich lese es vor. Ich sage auch gleich was dazu, nachdem ich es vorgelesen habe. Ich gehe mal auf Facebook.
Was denn? Fangen wir schon an?
Ja, wir sind schon mittendrin. Pass auf, also. Facebook, und da schreibt dann einer zu der ZR1, ne? Ah ja, komm mal, ZR1, ne? Warum fährt man so ein Auto nicht? 670 Kilometer in 17 Jahren. Ich werde es nie verstehen. Als Geldanlage, da gibt es sicher Besseres. Der Spaß, der einem in 17 Jahren gegangen ist, das tut weh. Oder hatte der zwei identische und die Ersatzwerte darf nun gehen?
Warte.
Muss ja jeder selbst wissen, aber warum?
Und wieso in 17 Jahren?
Hat er irgendwie gerechnet, oder?
Ist falsch aber, gerechnet. Ja, komplett falsch, würde ich sagen.
Gut, Mathematik ist ja auch nicht jedermann gegeben.
Was sind 27 Jahre?
27 Jahre, ne?
Aber kann ich verstehen, weil das Auto wirkt natürlich extrem frisch. Man denkt gar nicht, dass so ein Auto bald ein H-Kennzeichen hat. Wobei die meisten C4 mittlerweile mit dem H-Kennzeichen fahren können.
Ja, natürlich, klar. C4 ist ein... Ey, die C4 ist rausgekommen 1984.
Ja.
Das heißt, die Dinger sind ja schon fast 40 Jahre alt.
So ist es.
Das ist unglaublich, ne? Das ist aber schon, die C4 hat eine zeitlose Form.
Das ist es.
Die sieht, selbst eine ganz frühe C4 mit diesen flachen, die sind so glanzgedreht gewesen, die Felgen.
Genau.
Ne? So glanzgedreht in, ich stelle mir die immer vor, in so einem schönen Champagner Metallic mit braunen Ledersitzen. Sieht immer noch zeitlos aus. Auch wenn das vom Style her dann so Anfang 80er ist, durch die Farbgebung. Aber das Auto hat eine sehr zeitlose Form. Das ist ein Auto, das sind so diese ganz wenigen Autos, wo du moderne Lichttechnik reinbaust und modernes Felgendesign und das Auto immer noch nicht aus der Zeit gefallen ist, wenn es rumfahren würde.
Richtig. Und ich finde, man erkennt das auch daran, dass du mit Spoilern bei so einem Auto nichts verbessern kannst. Also nee. Der hat...
Das Fahrverhalten auch nicht.
Spoiler. Auch nicht.
Fährt eh scheiße. Nein, Quatsch.
Ja, das ist witzig, dass man das der Corvette immer so nachsagt, ne? Weil sie natürlich durch das Thema Blattfedern hinten immer ein super schlechtes Image, was das Thema Straßenlage und Kurvenverhalten angeht.
Ja, aber das ist ja wie immer, weil es wird immer groß getönt von den Leuten, die es nie gefahren sind.
So ist es, ja. Und klar, und sie vergleichen das natürlich mit...
Ich habe ja mal eine verglichen, ne?
Ja.
Ja, eine C4, was hatte ich denn da? Warte mal. Helge ist die C4 gefahren. Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, nee. Ich glaube, ich hatte einen Mercedes damals, einen SEC. Kann das sein? Weiß nicht mehr, ist egal. Auf jeden Fall auch damals die C4. Wir sind ja auf unserem Flughafen-Rundkurs gefahren. Alle Achtung, du. Das Fahrwerk kann richtig was, also... No?
Ich habe, genau, also wir sind jetzt bei der C4, bei der ZR1, die jetzt hier steht.
Genau, wir kommen da drauf, hier liegt auch die Zeitung, sehr geile Zeitung übrigens, die American Classic von der Oldtimer Markt, die macht der Lukas Hamprecht, das ist ein ganz cooler Typ, ganz netter, mit viel Sachverstand ist die Zeitung gemacht, also das ist halt, ich bin ja nicht so ein US-Car-Fan, aber in der Zeitung lernst du auch noch was, also das ist nicht nur dieses typische US-Car, ja, wie soll man das sagen, Weißt du, was ich meine, ne, Frank?
Ja, gut, das ist, ja, aber das hängt ja damit zusammen. Das ist
mit Background.
Genau, das ist aber das Thema immer Oldtimer-Markt. Ich finde,
genau.
Oldtimer-Markt und American Classic, und das unterscheidet die beiden Zeitungen aus meiner Sicht eben auch von anderen Blättern, die, ich sag mal, viele Bilder haben und vielleicht ein paar Beschreibungen. Hier ist meistens immer irgendwas dabei, was man noch nicht wusste. Man liest das und sagt, ach, guck mal hier, ach, guck mal da.
Ja.
Weil da wirklich recherchiert wird, weil da wirklich auch Arbeit hintersteckt. Man glaubt das kaum, das ist eben nicht, ich google mal eben kurz und schreibe irgendwas ab, sondern da ist wirklich immer etwas dabei, was redaktionell auch sehr hoher Aufwand ist.
Ja.
Also das merkt man schon.
Ja.
Ja.
Genau, wie kann man jetzt, ach so, die Zeitung liegt nämlich auch hier neben ZR1, mir.
ZR1, genau.
Die hat der Frank mitgebracht, weil ich eine ZR1 bekommen habe diese Woche mit nur 670 Kilometern. Und das war der Eingangspost, hatte halt einer geschrieben, warum, bla bla. Leute, ganz ernsthaft, warum ist kackegal, freut euch, dass es dieses jungfräuliche Auto gibt. Und freut euch, dass ich es gefunden habe. Ich meine, darum geht es ja. Ne?
Genau, genau. Das ist, ja, das ist, glaube ich, klar, die Würze ist eben für den einen oder anderen hier zu gucken, was es gibt. Und für dich, Jens, ist es natürlich das Besondere, Autos zu finden, die auftauchen, bei denen man sagt, wo kommt denn sowas her, wo hat denn sowas gestanden und warum gibt es das überhaupt?
Ja, um das nochmal kurz, das stand in der Sammlung des Auto die letzten Jahre, also die letzten 20 Jahre, neben einer genauso wenig gelaufenen Dodge Viper. Und jetzt kommt es ganz hart, Leute, die kommt auch noch hier hin. genau, ist halt neuwertig aufbewahrt worden, hat den letzten Service, Service-Settel ist drin mit Bremssicherheit, mit allem, war 2020 im Januar vor einem Jahr. Trotzdem sind nur die ersten Reifen. Also nach 27 Jahren sollte man vielleicht neue Reifen drauf machen.
Das ist eine Mutprobe. Kannst ja mal gucken, ob du damit 300 fahren kannst.
Das Auto müsste man, wenn man es wirklich in Betrieb nehmen will, bräuchte man nochmal einen umfänglichen Service. Einmal so richtig checken, auf den Kopf stellen, neue Reifen drauf und so weiter. Aber fahren tut es einwandfrei. Ich bin ja gestern ein Stück mitgefahren. Hat einen Mörder-Sound, eine ZR1.
Hätte ich nie gedacht, das ist der Originalauspuff dran. Ich habe den Originalauspuff gar nicht vor Augen gehabt. Der hat ja so eine sehr spezielle Form, weil die, genau, weil die alle unterschiedlich sind. Also das äußere Endrohr, also sind vier Rohre quasi sichtbar. Und das äußere unterscheidet sich vom inneren Endrohr. Ich habe das Video gesehen von dir, Jens, wie das Auto abgeladen wurde. Und habe nur gedacht, boah, der läuft im Standgas ja schon richtig, richtig toll vom Sound her.
Ja.
Und habe mir dann ein paar Videos angeguckt. Ich werde auch ein, zwei davon nochmal posten. Da gibt es so ein Video, wie so ein Auto in Highspeed fährt. Der Wagen klingt zum Niederknien.
Wirklich. Ja, da merkt man dann, wenn man das Video sieht und nochmal so im Kopf überlegt, da merkt man dann, okay, Lotus hat es entwickelt, den Motor in der Form. Und das merkt man halt auch. Also klingt
Wahnsinn.
Wie ein Rennmotor einfach, ne?
Klingt wie ein Rennmotor und noch dazu muss man sagen, wenn man zeitgenössische Berichte liest oder auch jetzt eben diesen Bericht hier in der American Classics, dieses Auto war schon ganz vielen Autos damals überlegen. Das heißt, er hat zur selben Zeit, und das Auto gab es ja dann ab Ende der 80er Jahre, dies hier ist eine späte 94er, die dann eben auch schon nochmal ein paar PS mehr hat, über 400 sagt man. So ein Auto war damals schneller und hatte stärkere Werte als ein Ferrari Testarossa. Und der hat ihm richtig Zeit abgenommen. Das Auto ist auch, gerade was das Thema so 0 bis 200 angeht, sehr richtig schnell. Also von daher, das war damals total competitive. Und ich habe mal nach Testberichten gesucht, so richtig hat man sich nicht getraut, das Auto mal gegen nur einen 11 Turbo antreten zu lassen, weil man wahrscheinlich Angst hatte, dass er den zersägt. Und das dürfte in der Automotorsport damals, das war jetzt nicht so die Headline.
Dürfte nicht stattfinden.
Ja, ist ja so. Ja. Ist ja so. Und geil ist auch die Beschreibung. Und das muss ich mir nachher nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das Cockpit soll ziemlich geil aussehen, wenn es dunkel ist. Weil
ja,
er ja unglaublich viele Tasten hat tatsächlich.
So orange beleuchtet, aber
genau. Ja,
wenn man sich da reinsetzt oder reingefädelt hat, ist ja relativ eng auch das Auto und klein. Auch sehr, sehr schmalen Tunnel zu den Pedalen.
Mhm.
Muss man sagen,
so.
Also die Instrumente, das ist ganz lustig. Und ich glaube, der hat ja ein Hauptdigitalinstrument mit verschiedenen Funktionen. Kannst du mal Knopf
genau,
abrufen?
Genau, da ist eigentlich, zeigt er dort, also auch nur dort, zeigt er die Geschwindigkeit an. Links hat er dann sein Drehzahlmesser und rechts hat er nochmal kleine Anzeigen.
Genau, und er kann da drin aber auch noch Wassertemperatur,
ja,
Öltemperatur.
Genau.
Und es ist alles im Digitalinstrument drin. Ja, ich sag mal, vor 27 Jahren war das vielleicht, ja, Hightech. So, einige aufs Geht,
ja. Ja, da konnten auch schon einige mehr.
Aber Leute, Stil ist nicht das Ende vom Besen, weil schön ist anders.
Ja.
Also wenn man da drin sitzt und auch die Haptik ist so, ja, ich sag mal rustikal. Ne? Es hat nichts Feines.
Nee. Es ist so ein bisschen, muss man sagen, vergleichbar. Wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, wie das bei so einem Toyota Supra und so weiter war. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Damals war das halt alles irgendwie Plastik. Die einzigen, genau, die wirklich gute Cockpits bauen konnten damals, und muss man ja sagen, Ferrari war jetzt auch nicht toll drin, ne? Nee. Waren eben Mercedes so von den Materialien, die waren halt so ein bisschen besser. Porsche konnte das genauso. Also das war eigentlich eher so das Thema für deutsche Autos. Aber trotzdem, es ist halt alles sehr, sehr zweckmäßig in dem Auto. Der hat eine Wahnsinnsschaltung, Sechsgangschaltung von ZR.
Ja.
Der sechste Gang ist von ZR. Von ZF?
Ja, ZR. ZR,
ZR sind die Reifen. Das sind die Reifen.
Das ZR-Getriebe. Ah, nee, die Reifen sind die
ZF-Getriebe. Ja. ZF-Getriebe, Sechsgang. Der sechste Gang ist lang ausgelegt. Also die Höchstgeschwindigkeit, glaube ich, erzielst du tatsächlich im fünften. Und wenn du dir das Video anguckst, hat er sehr kurze Schaltwege. Ich weiß nicht, ob du es gestern beim Fahren gemerkt hast. Also die Schaltung ist bestimmt nicht blöd.
Nö.
Ja? Und nö. 400 PS, so eine Schaltung da drin. So ein Auto macht eben auch heute noch wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, da lässt du die meisten Porsche, lässt du da stehen.
Boah.
Ja.
Boah. Ja. Also die meisten Porsche aus dem Baujahr 1994 auf jeden Fall. Ja,
genau, das meine ich.
Das ist ja sowieso, man muss ja immer mal bei diesem ganzen, es geht ja hier oft um, oh, wie viel Leistung hat das Auto, was kann das denn? Ja, das hast du ja schon noch einen Mini-Clubman gekriegt, ne? Mhm. Ein Clubman heißt, also mit eckiger Front, ein Clubman Saloon, kleine Limousine, habe ich noch nie gesehen als Linkslenker, also unglaublich. Und der fuhr in Hamburg rum hier, also der rief mich an, sagt, hier, ich will den verkaufen. Ich sage, kommen Sie vorbei. Dann stand er hier, ich sage, können Sie recht stehen lassen, ist mit der U-Bahn nach Hause gefahren. Auto ist total klasse, 1000 Kubik, 39 PS, genau wie mein Mini auch. Und dann sofort, ja, aber das ist ja was, so. Ey, ganz ernsthaft, der wiegt 600 paar kaputte Kilo. Der fährt auch mit 40 PS sehr, sehr munter. Der hat verstellbare Dämpfer und ist umgebaut auf 10 Zoll Scheibenbremsen. Du, also da kannst du richtig um die Ecken mitfliegen mit dem Ding. Mit 39 PS, ihr das glaubt oder nicht, das ist so.
Ja, genau. Ja. Also,
man muss es ja mal zeitlich einordnen. 1974 hatte ein Käfer 34 PS
eben.
Und wog das Doppelte, so ungefähr, nicht das Doppelte, aber wog er wesentlich mehr. Und dann hast du plötzlich, weißt du, wo du da stehst. Also man muss immer zeitlich in dem Jahr, wo wurde das Auto, wann wurde das produziert und was war da Phase. Deshalb, mein Lieblingsbeispiel ist immer, Leute, 1976 GTI, Höchstgeschwindigkeit 182. Das ist jetzt nicht gerade schnell, aus heutiger Sicht. Nee. Damals war das, boah, Alter, 182, so bist du verrückt.
Und ich bin mir sicher, wenn jemand mit so einem Mini fahren kann und der fährt mit dir da auf einer Rennstrecke, dann bringt er dich innerhalb von 3 Runden dazu, dass du sagst, ich will nicht mehr.
Ja, weil das ist ja mit
dem Mini sowieso geht ja klar. Wahnsinnig durch die Kurve.
Ja, natürlich, klar. Also, das siehst du ja hier, hast du früher in der historischen Tourenwagen-Trophy immer gesehen.
Ja, stimmt.
In jeder Kurve sind die Minis, haben alles abgezogen. Stimmt. Auf der Geraden kam da schon mal so ein Mustang wieder ran. Und erste Kurve, zack, ja. Mini weg.
Ja, stimmt. Ne, das waren besonders tolle Rennen, finde ich auch immer, weil da bist du verzweifelt mit Motorleistung an den Dingern. Du bist total verzweifelt. Ja, stimmt. Da konntest du das Dreifache an Leistung haben. Das hat dir nichts gebracht, weil Gewicht ist viel entscheidender.
Tja. Ja, natürlich, das ist ja immer so. Gewicht und durch das niedrige Gewicht hast du natürlich auch andere Bremspunkte. Ne?
Ja.
Das heißt, der muss ja viel weniger Gewicht abbremsen und kann deshalb viel später bremsen mit einer guten Bremse und hat einen Bremspunkt, da hast du mit einem Ford Mustang fährst ins Kiesbett, wenn der Mini bremst.
So ist es. Das ist so wie bei modernen Rennrädern, weißt du, wenn so einer wie ich dann sagt, ich kaufe mir ein Rennrad, was besonders leicht ist, ich habe aber noch Potenzial, 30 Kilo abzuspecken und das Fahrrad, das richtig teuer ist, hat vielleicht 1,5 Kilo weniger als eins, was ein Viertel davon kostet. Ja, das bringt's nicht, ne? Nee. Also mal lieber abnehmen eine Runde.
Ja.
Naja, ja, cool. Aber der ist wirklich sehr, sehr schön, der Clubman. Also ich war eben sehr begeistert und ich finde immer wahnsinnig, wie groß so ein Auto tatsächlich von innen ist. Also wenn man einfach mal die hinteren Sitze anguckt und den Fußraum, den man da hat, da kann man locker zu viert
sitzen. Ja, das ist halt diese Konstruktion praktisch, Räder so weit, wie es geht, an die Ecken und dann nur 10 Zoll.
Ja.
Du hast ja keine riesen Radhäuser irgendwo, sondern
diese 10 Zoll Räder sehen aus wie vor meiner Schubkarre.
Richtig. Ne? Und die Schubkarre hat 12 Zoll.
Ja, schon stark. Aber der ist auf jeden Fall klasse. Ja, aber du hast auch, du brauchtest jetzt auch wieder einen Engländer hier, weil zwei Engländer werden die Garage 11 verlassen. Ne?
Genau, der Goodwood Mini verlässt uns.
Der Rolls Royce.
Der Rolls Royce und den Minis. Und der kleine Cooper Black Magic mit dem Vergasermotor verlässt uns auch.
Ja.
Ist auch verkauft, geht nach Bielefeld. Genau, und der Goodwood bleibt hier in der Nähe. Also der bleibt so in der Nähe, dass man noch weiß, wo er ist und eventuell noch mal...
Der kommt bestimmt irgendwann mal wieder, ne?
Vielleicht kommt er mal wieder, aber man hat auf jeden Fall so noch, man kann noch so die Hand anlegen. So ein bisschen. Ja. Man kann sagen, ey, du hast doch noch so ein Gutwood, willst du ihn vielleicht wieder hergeben oder so, ne? Egal. Ich freue mich, sind beide schwarzen Minis weg.
Es ist auch so eine typische Geschichte, wie ich sie auch häufig, also fast jedes Wochenende denke. Und zwar hat ein Mann das Auto für seine Frau gekauft. Eigentlich will er den für sich, aber die Ausrede ist, Schatz, dann kannst du doch damit fahren. Der ist klasse, guck mal. Ja. Ich erkläre das mal.
Nee, das weiß ich gar nicht.
Meinst du nicht?
Nee, weiß man nicht, kann sein.
Ja, ich versuche immer meiner Frau auch irgendwie was aufzuschnacken, was ich eigentlich selber gerne hätte.
Quartettspiel.
Und sie sagt dann, ja, und sie sagt dann immer, wir haben keinen Platz mehr. Und dann sage ich, wir haben genug Platz.
Ja.
Aber eigentlich.
Ja. Ihr könnt im Schlafzimmer noch Platz schaffen, indem ihr ein 1,60er Bett reinstellt.
Du meinst, ich soll mich verkleinern von 1,80? Okay, na gut.
Nee, ich meinte 1,60 Länge.
Ja, Jens, vielen Dank dafür.
Ja.
Gut, du machst das
schon. Das Thema hatten wir doch schon mal.
Ja, du, ja klar, du kommst immer wieder mit den gleichen Themen, um mich zu ärgern. Ja,
natürlich.
Und ich fahre hier immer heulend nach Hause dann am Samstag.
Ja, oh, gut.
Und hoffe, dass irgendwie die Hörer dann mich trösten und
so
sagen,
so einen neuen Mercedes, die Klimaanlage, die trocknet ganz schnell die Tränen wieder.
Da hast du recht, ja, da hast du recht. Apropos neuen Mercedes, du hast da irgendwie so komische Bilder gepostet mit so einem komischen Auto, was aussah, wie, als wäre es irgendwie in Primer lackiert in Amerika, so komisches mattes Grau.
Ich bin Polestar 1 gefahren. Ich hatte die Gelegenheit, den ganzen Tag zu fahren. Und das ist Elektromobilität, wie ich sie mir vorstelle. Also mega das Ding. Ich meine, witzig, Polestar hat es ja geschafft, sich als Elektromarke zu positionieren im Volvo-Konzern oder Geely-Konzern, wie auch immer. Und die Leute raffen gar nicht, dass der Polestar 1 gar kein Elektroauto ist. Ich habe so die Bilder gepostet, dann stand permanent drunter, warum hat die Elektro-Scheiße denn einen Auspuff? Weil es keine Elektro-Scheiße ist, weil er einen 340 PS Benzinmotor hat oder ich glaube 340 PS.
300 und, ja.
Ja, und hinten zwei Elektromotoren. Hochaufwendiges Auto, also ist schon geil. Die haben ja im Endeffekt, Volvo hat ja mal ein Coupé vorgestellt als Designstudie, so zur Einstimmung auf die neue Designlinie. Mhm. Und der Polestar 1 ist 1:1 die Form, also dieses Coupé. Mhm.
Die Heckleuchten sehen übrigens sehr ähnlich.
Wie meinem S90, genau, ja, klar. Und der Polestar 1 ist, ich finde den so, also der ist einfach nur schön.
Findest du?
Oh, ist der schön. Also, jetzt in diesem, klar, hier dieses Auto der war von Volvo Deutschland, der ist jetzt in so einem Mattlack. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Es gibt auch ein dunkelblau Metallic und ein Chrom an den Scheibenrahmen. Diese Form, ich kann mich an dem Auto nicht satt sehen. So schön finde ich den.
Also auch das sehr steil abfallende Heck an der Stufe. Also mich erinnert das ja ein bisschen an Corvette, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja,
ich finde das schon echt hart
hinten. Aber die Corvette ist ja kein Stufenheck. In dem Sinn, das ist hier ein kleines Stufenheck hier. Aber ich finde den auch die Proportionen, wie die Kotflügel, diese Rundung von hinten, oh, von die Seitenlinie mit dem Fenster, Wahnsinn, ich finde den richtig schön.
Ja, ich glaube, man muss den mal in Natura sehen.
Und ich war überrascht, wie ich mich reingesetzt habe. Ich habe gesagt, oh Gott, der ist schon flach und man denkt, der ist ja auch kompakt. Aber klar, das Armaturenbrett ist 1:1 im Endeffekt auch in meinem Volvo S90 drin. Das heißt, der ist so breit wie mein S90.
Das heißt, du hast dich gleich zurechtgefunden darin.
Ja, natürlich, klar. Der ist so breit wie mein S90 und auch die Sitzposition ist ähnlich. Ja, ist ähnlich. Die Sitze sind ein bisschen anders, ein bisschen andere Form. Aber du hast den gleichen Platz. Der ist richtig komfortabel. Und ich war überrascht, wie komfortabel der fährt. Der hat ja 21 Zoll Räder. Und ist auch ein sportlich ausgelegtes Fahrwerk, weil der ist richtig dynamisch, der kann ja richtig was. Der hat 609 PS Systemleistung und 1000 Newtonmeter Drehmoment. Mhm. Das ist ja schon eine Ansage.
Ja, zwar, ich habe mir das technisch mal durchgelesen, weil ich echt nichts über das Auto
fährt wusste. Fährt 250, also ist nicht bei 180 abgeregelt, wie viele gedacht haben. Ist, also Wahnsinn, ist innen drin verarbeitet wie der Volvo mit so einem Schlag drauf, hat halt von Orpheus hier diesen Glas-Vail-Hebel, dann ist alles mit Leder am Armaturenbrett verkleidet und Carbon, ist alles so einen kleinen Tick feiner. sehr aufwendig sind diese Intarsien im Leder. Mhm. Der hat im Leder nochmal so eingenähte Keder mit so Intarsien. Mhm. Das ist so eine Reminiszenz an den Volvo 262 ein bisschen. Das Bertone-Coupé. Mhm. Der hat ja so, wie so Indianermuster im so Leder geprägt. Das haben sie hier so an der Seite gemacht. Markt, ne? Und das gleiche Muster hat er unten in der Fußmatte. Die ist schwarz. Mhm. Ist auch so ein Lederstreifen drin mit diesem Muster. Der hat so viele ganz tolle Details. Oder auch hinten die Verkleidung vom also der hat ein komplett Glasdach, was so rübergeht. Und die Verkleidung von den hinteren Lautsprechern, die praktisch, also wenn du so einen Roadster hättest, hast du ja manchmal so hinten so Hörner, die Sitze verlängern.
Richtig, ja.
Und das hat er in einer Wahnsinnsform quasi in die Hutablage rein. Okay. Und das aber auch, der hat ja dieses B&W Soundsystem, was ich auch in meinem habe. Mhm. Und diese Boxen, die vorne in Silber sind, sind hinten auch als Verlängerung von den Kopfstützen ausgearbeitet. Aus Metall aber komplett.
Mhm. Okay.
Ja, es ist, also da sind also, so viele, vom Design her, oh,
was ich ganz geil fand tatsächlich, ich habe es dann auch vergrößert in den Bildern, ist im Kofferraum hat man ja die Technik so ein bisschen sichtbar gemacht, indem man die Hochvolt-Technik quasi, diese orangen Kabel nochmal sichtbar gemacht hat. Genau. Und das Ganze, da hat einer geschrieben, das fand ich gut, der hat geschrieben, boah, das erinnert mich so an die HiFi-Ausbauten aus den 90ern, ja, weil das wirklich so mit so einer Plexiglasscheibe und dahinter sieht man halt so die Kabel. Ja. Das ist schon cool. Also das macht auch Spaß, das zu sehen.
Ach so, da schrieb auch einer, jo, der Kofferraum ist ja klein, das bringt ja alles gar nichts. Ja. Hey, sorry, war nicht Entwicklungsziel. Genauso wenig bei irgendeinem Sport, es ist ein Sportcoupé, Entwicklungsziel war hier nicht maximale Beladung oder sowas, sondern der Polestar 1, den muss man anders verstehen.
Ja, das ist ein Haben-Wollen-Auto.
Das ist ein Haben-Wollen-Auto und das ist der Start der Marke und es ist streng limitiert. Es
gibt und das Ende gleichzeitig.
Von diesem Podcast, tschüss.
Nein, you never know, aber ich weiß, was du meinst.
Ich bin raus.
Ich bin, nee, du bist gar nicht raus. Ich weiß, was du meinst. Ich finde das Auto total innovativ. Also als ich mir durchgelesen habe, was der kann, habe ich gedacht, warum habe ich eigentlich von dem Auto nichts gehört? Liegt wahrscheinlich daran, dass durch diese strenge Limitierung und durch den echt krassen Preis, ne? 155.000 Euro.
Plus 1.000 Euro Überführungskosten, 156. Ganz ernsthaft, ja, der Preis ist hoch. Die Frage ist, was kriegst du für den Preis? Und ich glaube, bei der Stückzahl und der, also das ist ja ein so hochaufwendig konstruiertes Fahrzeug, ich glaube nicht, dass sie Geld damit verdienen.
Na, das auf keinen Fall, das glaube ich auch nicht. Und was ich noch glaube ist, ich wüsste jetzt nicht, womit ich ihn direkt vergleichen könnte.
Kannst du nicht.
Das ist nämlich unheimlich schwierig, weil es ist eigentlich ein alltagstaugliches Auto.
Voll Carbon-Karosserie.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Und deshalb, also, und darf man auch einzig vergessen, die Positionierung des Preises. Gerade in Amerika, denke ich mal, wird das Auto einen guten Markt haben, ist am Tesla Model S orientiert, weil Tesla Model S ist auch nicht billig, ne?
Ja, aber der Witz war, am Anfang, wie der rauskam, konntest du ihn gar nicht kaufen. Da war das ein reines, so eine Art Leasing-Mietmodell. Glaube
ich mal erklärt, ja. Mhm,
genau, okay. Und es gab keinen Kaufpreis, der war nicht zum Kaufen bestimmt. Und ich glaube, haben viele gesagt, ey, sorry, nee, aber den will ich schon kaufen. Und dann hat man im zweiten Step erst überhaupt mit dem Kaufpreis rausgerückt. Der war, am Anfang gab es den nicht, den Kaufpreis. Mhm. Und du kannst ihn immer noch, es gibt 1.500 Stück werden gebaut. Ich meine, es sind 1.200 gebaut bis jetzt und 300 sind noch free oder sowas, irgend so in dem Art. Du kannst ihn also bestellen. Auf der Homepage kannst du konfigurieren, also kannst die Farbe aussuchen, so ein paar Kleinigkeiten und kannst ihn dann bestellen und hat eine Lieferzeit von 4-5 Monaten das Auto und dann kriegst du noch einen. Also wenn die 1.500 gebaut sind, dann ist vorbei. Und in der Automotoren-Sport stand schon, ja, das Ende naht der Produktion, irgendwie vor 14 Tagen war mal so ein Bericht und da mutmaßte man schon, ja, das könnte dann schon eins dieser ersten in Richtung, es ist ja kein reines Elektroauto, aber es ist ja der Beginn so einer Ära so ein bisschen. Und das ist eins von den ersten Dingern, auch durch die Limitierung, durch die Form, durch die Technik, was sicher ein Sammlerauto wird. Also was sicher, wo man sich vorstellen kann, dass es Leute wegstellen. Und ganz ernsthaft, alltagstauglich. Ja. Mega. Ich bin damit gefahren, ich fahre los, Tank 60 Liter war voll. Und du hast eine kombinierte Anzeige, Tank, Strom, sehr geil gemacht alles. Kannst nur Benzin fahren oder Hybrid, wie du willst, kannst einstellen. Ich bin einfach Hybrid losgefahren, wie es eingestellt war. Und der fährt ja tatsächlich für ein Hybridauto sehr, sehr weit. Und zwar fährt er fast 130 Kilometer rein elektrisch. Das ist, in der Regel sind das immer 30, 40 Kilometer, aber nicht über 100. Genau. Und Der Witz ist, du fährst erst los, oh geil, hier 1000 Newtonmeter und so. Nach 5 Minuten ist die Challenge nämlich, Alter, wie weit komme ich denn jetzt wirklich mit dem Strom?
Ja, ja, klar.
Und plötzlich sagst du, ich lasse mal hier runterrollen, hier runter zu Dings, zur U-Bahn-Stelle und so, da verbrauche ich dann nichts. So. Du achtest tatsächlich, du fährst zurückhaltend.
Ja, du trainierst dich ein bisschen in weil dem, du, was du eigentlich willst, sinnvoll ist, genau, dass du mehr ausrollen lässt.
Du willst nicht, genau. Der hat so einen blauen Balken für Strom und grün für Benzin unten. Du willst nicht, dass der blaue Balken sich bewegt. Der soll oben bleiben, so weit wie es geht.
Ich
bin auch flott gefahren. Strom hast du durch die Gegend. Mit einem brutalen Drehmoment beim Anfahren halt auch. Macht richtig Spaß. Dann habe ich Konrad abgeholt. Jetzt kommt ein Auto. Ich muss mal das Tor aufmachen, Leute. Eine Renn-Julia angeliefert. Einen Moment. Ja, gut. Ich bin den ganzen Tag mit dem Polestar gefahren. Und dann habe ich meinen Sohn Konrad abgeholt, der total heiß darauf war, von der Kita Polestar 1 zu fahren. Das war so einer seiner großen Träume immer, weil er den Wagen so schick findet. Und dann sind wir ein bisschen durch die Gegend gefahren, durch Hamburg, waren Pinneberg draußen, die Schnellstraße, Autobahn zurück und so weiter. Und das Krasse ist, wie ich den wieder abgegeben habe, den Wagen hier in Hamburg, bei Grüll auf dem Hof, stand immer noch 70 Kilometer Stromrest. Also das heißt, der hat wirklich wenig verbraucht, auch an Strom. Und Benzin hat er eigentlich gar nicht verbraucht, weil ich nur mit Strom gefahren bin die ganze Zeit, mehr oder weniger. Gut, dann die optimale Voraussetzung, 15 Grad Außentemperatur, kein Wind, es war nicht kalt, nicht warm. Also wir, die Heizung und die Klimaanlage müssen da voll ran. Das ist für den Stromverbrauch natürlich extrem gut gewesen. Ne?
Klar, keine Frage.
Mega Auto, ey. Ich bin so begeistert.
Ja, du kannst ihn ja dann wieder als Volvo-Werkswagen kaufen vielleicht, zum halben Preis.
Glaube ich nicht. Sowas gibt's nicht. Tja, zum halben Preis, ich weiß nicht.
Nee, das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie sich dieses gesamte Segment entwickelt. Ich glaube, Volvo will natürlich mit diesem Auto auch vieles ausprobieren. Also sie müssen halt auch ihre Erfahrungen sammeln, gerade auch was das Thema Werkstatt angeht. Ich bin gespannt, wer das Auto überhaupt warten kann und darf. Ich bin mir nicht sicher, ob du damit zu jedem Volvo
kannst du nicht. Nee, wir haben in Hamburg ist der, also hier Autonova kann's in Glinde auf jeden Fall. Mhm. Weil da war ich mal, da stand ein Polestar 1 in der Werkshalle. Ich sag, was macht der denn bei euch? Und die hatten da ein Problem. Das war ein Werksauto, irgendeine Software-Sache und die haben sich ja drum gekümmert.
Okay.
Und Volvo Grüll kann das auch. Die haben so ein Polestar-Hub, nennt sich das dann. Mhm. Die haben draußen auf dem Hof auch so ein Gebäude, wo irgendwie Polestar gebraucht waren oder was dran steht, keine Ahnung. Mhm. Die kümmern sich da drum. Die kümmern sich aber auch, was ich da auch gesehen habe, ist dieser Link heißt der, ne? Dieser chinesische Geländewagen. So groß wie ein XC40 Volvo ungefähr. Den gibt es hier bei uns nicht. Die standen da mit schwedischen Kennzeichen.
Aha, okay.
Und dann habe ich gefragt, hey, was machen die Autos denn hier? Und ist auch von Geely und es ist tatsächlich die, ich glaube, die Elektroarchitektur ist baugleich mit dem Polestar 2, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein überraschend hochwertiges Auto, also hat mich wirklich überrascht, auch innen drin schön gemacht. Frontdesign fand ich auch ganz cool, hinten sieht er irgendwie komisch aus, aber das ist der asiatische Geschmack, denke ich mal. Die hatten schwedische Kennzeichen, die Autos alle.
Mhm.
Und das sind tatsächlich wohl die Pressefahrzeuge von Link hier für Deutschland, Europa, keine Ahnung. Und auch die werden da verwaltet und gewartet. Die standen da auf dem Hof. Also tatsächlich ist da wohl so ein Kompetenzzentrum für diese ganzen Elektrosachen angedockt sozusagen.
Krass, wo der Geely im Moment überall seine Finger drin hat. Ne?
Genau, die, auch London Taxi ist ja auch Geely.
Ja, und Smart auch. Ne?
Und ist jetzt auch.
Ja, ja.
Und London Taxis, die hier so rumfahren, sind ja auch Elektro jetzt. Die standen auch bei Krüll auf dem Hof. Die sind ja ganz lustig, wenn du reinguckst, siehst du die Verwandtschaft, weil das Lenkrad ist eigentlich aus dem Volvo.
Ja.
Kannst du es erkennen, ne?
Ja, ja, klar, gut, das macht ja alles Sinn. Ich meine, Architektur macht ja Sinn, da tatsächlich die Teile zu
übernehmen. Also das, weißt du, auch hier auf Facebook geschriebene Leute, ich würde mir nie ein chinesisches Auto kaufen. Hey, ganz ernsthaft?
Ja, wobei ich den Post ganz gut fand, weil, also wenn du den meinst, den ich meine, denn der endete damit, vielleicht ist es aber auch einfach nur die Enttäuschung darüber, dass wir die Technologie nicht so abgebildet haben oder nicht so abbilden können als deutsche Automobilindustrie.
Ja, es hat ein anderer aber geschrieben, Das fand ich ein ähnlicher sehr, Post war auf Instagram auch. Mhm. Und da hatte jemand drunter geschrieben, naja, aber jetzt überleg mal, die BMW X sowieso Modelle werden alle noch da produziert in China. Die Autos werden in Amerika, das ist ja weltweit. Und ob das jetzt, klar, das ist eine Globalisierung. Und ob mein Auto jetzt in China zusammengeschraubt worden ist oder hier, tut der Qualität keinen Abbruch.
Nee, heutzutage tatsächlich nicht
mehr. Nee, überhaupt nicht.
In den Anfängen,
sicher, klar.
Ist das immer so, genau.
Klar, ist es logisch. Und ja, es ist halt so. Also ich tue mich schwer damit. Sag mal so, der Volvo S90 zum Beispiel wird nur noch in China produziert, für die ganze Welt. Mhm. Ja? Mhm. Meiner ist noch in Schweden gebaut. Und das ist ein schönes Gefühl. Weil es ist halt ein Volvo. Aber entwickelt ist es trotzdem in Schweden. Also die Schweden, die Autos kommen aus Schweden. Die sind in Schweden entwickelt und werden jetzt halt auch in China produziert. So wie auch irgendwelche Skodas in Indien gebaut werden. Oder weiß der Google, wo die Autos heute alle herkommen. Ne? Also es ist ja nun mal so, hier wie Mercedes, M-Klasse und R-Klasse kamen früher aus den USA nur, oder? War richtig, ne?
Ja.
Genau, heute auch noch, oder?
Ja. So. Also GLE, ne? Genau.
Ja, wo GLE, ist denn jetzt GLS. Das Problem? Kommt es halt aus den USA. Es geht ja nur darum, ist die Qualität so gut, als wenn es bei uns damals gebaut worden wäre. Ne? So, das, darum geht es, das ist der Punkt.
Das ist so, ja. Das ist so. Ja, klar, und am Ende sind das ja auch, ich meine, die Werke dort werden von in der Regel tatsächlich deutschen Ingenieuren aufgebaut. Die lernen das quasi auch in Anführungsstrichen von uns. Und nachher, wie viel, also was kann der einzelne Mensch oder die Nation an so einem Produktionsprozess dann am Ende überhaupt noch falsch machen, wenn sehr viel automatisiert ist? Ja, ja. Weil die Roboter, die das bauen, das sind dieselben.
Genau.
Also, und wenn
die
ihr
kommen sowieso aus China.
Ja, doch, das ist schon so. Nee, da muss man, nee. Es ist ja tatsächlich so, KUKA war ja eine deutsche Firma. KUKA sind ja die häufigsten Roboter in der Automobilindustrie. Und da haben ja tatsächlich auch die Chinesen sich eingekauft. Also mittlerweile gehört KUKA den Chinesen. Das wiederum finde ich echt schade. So ein deutsches Unternehmen, was dann von den Chinesen gekauft wird, was im Grunde eine, ja, richtig interessante und zukunftsweisende Technologie beherbergt. Weil da merkt man halt tatsächlich, dass so ein bisschen das Thema Kapital schlägt halt am Ende alles, nicht?
Klar, aber für Volvo zum Beispiel war es eine Gnade, dass Geely das aufgekauft hat.
Eine Gnade, stimmt, ja.
Nee, ja, ernsthaft, guck mal. Die Ford Premium Group war echt ein Scheiß. Die haben das Beste rausgesaugt aus den Firmen und dann haben sie es so gelassen, so ungefähr. Also das war ja so wirklich, das war ja nichts. Und bei Geely ist einfach Geld zur Verfügung gestellt worden und Volvo hatte mit diesen finanziellen Mitteln die Möglichkeit, sich neu zu erfinden.
Ja, und, klar. Ist doch bei Range Rover genauso.
Und von, ist ja indisch, ne? Von Tata, genau. Ja, ja. So, und Volvo ist jetzt wieder eine Erfolgsstory. Die sind im Premium-Segment in einem guten Platz wieder. Die sind in jeder zweiten Zeitung. Das war ja, jahrelang hat da kein Mensch drüber mehr gesprochen über Volvo.
Genau, ja.
So, das war so ein Schwanengesang. Da gab es so diese alten V70 noch und so. Und es war aber alles irgendwie, wow, Ford Premium, viel Vorteile natürlich drin, klar. Und so, die haben wieder eine eigene Identität. Und ob das Geld jetzt aus China kommt oder nicht, ey, ganz ernsthaft. Das ist heutzutage, wenn du danach gehen wolltest, da darfst du ja wahrscheinlich, da kannst du nicht mehr in Jeans kaufen. Da
kannst du dir aus einem Stück Holz alles feilen, selber feilen.
Genau.
Also das stimmt schon. Das
kannst die sind du vielleicht, wir, vorhin waren wir ein bisschen aufgeregter beim Sprechen. Wir hatten hier eine kleine Pause, das habt ihr nicht mitgekriegt. Hier wurde gerade noch ein Auto angeliefert, so eine rennfertige Giulia mit Straßenzulassung.
Ja, so mit Semi-Slicks, kommt hier angerollt bei Regen. Ich da so denke, okay.
Geiles Ding. Ja. Aber dazu mehr auf meiner Facebook-Seite und
ja, ein Bild gab es ja bei dem Auto schon mal irgendwann.
Nee,
auf so einer, ja? Ja, doch.
Auf so, einer
schönen, auf so einer schönen, auf so einer schönen Brücke in Hafen City.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Ja?
Ich schwöre.
Du schwörst?
Ja.
Oh, macht nichts.
Ist aber schon echt, glaube ich, 2 Monate her oder so.
Das ist genau wie mit dem S8, der ist auch immer noch nicht hier. Da schrieb bei Instagram einer, ey, war wohl eine Blendgranate. Nee.
Eine Blendgranate
ist auch kein... Ich habe hier weder Platz noch sonst irgendwas. Der kommt aber bald.
Ja, also ja. Ich bin gespannt.
Ist ja hier ein ewiges Kommen und Gehen.
Ja, so ist es. Aber wenn du eins tatsächlich mittlerweile nicht mehr hast, ist es Platz. Ne? Also hier steht ja schon das eine oder andere in den Gängen. Also die Garage 11 platzt aus allen Nähten.
Ja, es sind immer so Phasen. Jetzt nächste Woche werden hier 2-3 Autos abgeholt und dann auf einen Schlag sind wir Plätze frei. Ne?
Ja, aber ich glaube, da hast du auch schon Ideen, was danach kommt. Ne?
Ja, die Leute und Autos stehen schon parat, die warten schon.
Perfekt.
Es wird schon mit den Hufen geschart.
Perfekt. Wie wär's denn, wenn wir mal eine Runde spielen hier?
Yes.
Yes. Pass auf, ich habe ein tolles Quartett. Eins von meinem Kumpel, das so neuwertig ist, aber alt ist. Steht drauf Flotte Flitzer mit den neuesten Modellen. Und jetzt sag mal, was da vorne drauf ist.
Ein Renault R12 Guardini.
Ja, für diejenigen, die das nicht kennen, eben auch so ein Auto, was ich glaube mittlerweile mega selten ist. Ne?
Teuer.
Und teuer
echt,
auch.
Echt, also echte Guardinis sind teuer.
Ja, ja, jetzt sind einige, die umgebaut
Guardini
worden.
Ist ja Guardini. So ein, ja, wie so ein Haustuning gewesen. Ne? Mhm. Also ein Tuner, der dann praktisch offiziell auch vertrieben worden ist.
So ein bisschen wie Abarth.
Genau.
Genau, ja, ne? Und genau. Ja, coole Autos dabei, wie gesagt, total neuwertig das Quartett. Ist auch, glaube ich, noch geordnet tatsächlich. Ja, ist geordnet. Von A1 bis sonst was. Was ist das ungefähr für ein Jahr? Was würdest du tippen? Steht da ein Jahr drauf hinten?
Nö. 1972, 73.
Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann ein neuwertiges Quartett. Oh. Ich sehe eine leichte Freude in deinem Gesicht.
Ja.
Und? Soll ich das raten? Sag mir, was du siehst.
Kategorie italienische Flitzer 1.
Okay, wenn du O gesagt hast, also ich weiß, dass bei dem Quartett ein De Tomaso dabei ist. Ist das einer?
Italienische Flitzer, nicht Sportwagen.
Nee, aber ich meine jetzt, also ich meine Innocenti De Tomaso.
Ist bei dem Quartett dabei?
Ja, ist tatsächlich dabei, ist es aber nicht, ne?
Aber dann ist das Quartett aus Ende der 70er Jahre, weil der kam erst 78 auf den Markt.
Ja, ich meine es was, aber ich habe vorhin mal kurz reingeguckt. Okay,
Tell me more. Nee, das passt aber nicht zusammen. Der hier hat 58 PS, wenn das aus den späten 70ern wäre, hätte er 70 PS.
Siehste?
Hat er aber nicht, hat 58.
Oh, was hast du da? Erzähl. Hau einen raus, ich komme nicht drauf.
Ein Auto Bianchi A112 Abarth.
Ah.
Und der Abarth hatte erst, war der HP 58 und dann kam der HP 70 raus.
70 PS in diesem kleinen Auto. Auch eine echte Granate.
58 PS war auch schon eine Granate. 690 Kilo Leergewicht, das sind auch 58 PS, ganz ordentlich.
Ich fand den auch hübsch. Ich fand den vor allem hübsch, weil der so viele sportliche Attribute und Akzente an der Karosserie und an der Optik hatte. So mit matt-schwarz wurde da ziemlich viel gearbeitet, ne?
Ja, der hatte matt-schwarze Hauben oft und unten, also er hier auf dem Bild hat unten noch dann so eine, so eine Applikation, ne?
Ja. Wurde auch ziemlich lange gebaut, ne, in A112, ne?
Ja, von 69 bis der Y10 rauskam, das war 1985.
Siehst du. Ich glaube, ich habe mich aber vertan. Ich glaube, in dem Quartett war das nicht mit dem De Tomaso Innocenti. Ja. Weil,
nee, so du musst jetzt einen ziehen.
Ach ja, ich muss ja ziehen jetzt. Ich mach mal blind. So. Nee. Okay, das ist ein geiler Zufall übrigens. englische Flitzer.
Ein Mini Clubman.
Ja.
Aber ein 1275 GT.
Ja. Aber das ist wirklich ein Zufall. Also du hast, komm, ich hab wirklich gezogen.
Geil. Auch ein 10 Zoll. Oh, geil. Ein 1275 GT mit 10 Zoll. Aber die Leistungsdaten stimmen nicht. 53 PS falsch. Sag mal, ist ein 1275 GT?
Ja. Sieht auf jeden Fall total schick aus.
Ein 1275 GT hat mehr PS. Also ein 1275 GT ist ein Traum. Hammer.
Aber solche Autos tauchen kaum auf, ne?
Nee, aber ist, ob, also ist, sag mal.
Ist optisch sehr ähnlich diesem hier, ne?
Ja.
Ich würde fast sagen, dass das sogar dieselbe Farbe ist. Also
Anfang 70er Jahre, deshalb auch der Kühlergrill mit dem hochstehenden Mini-Logo. Ist wie er.
Ja.
Genau.
Ja, wie cool. Ich ziehe die Karte von dem Auto, was hier steht. Glaubt uns eh keiner. Komm, kann man vergessen.
Ist mir egal, ob die Leute es glauben. Es ist so. Hier ist das live hier alles.
Ja. Der eine oder andere konnte sich davon
Deutsche Flitzer 1 ist ein Audi 80 GL. Und danach kommt ein Audi 80 GT. Was ist das denn für ein Quartett?
Ja.
Das ist auch unglaubwürdig alles hier.
Warum?
Hier kommen auch zwei Escorts hintereinander. Ah, hier, Kadett. Leute, vorhin stehe ich, heute Morgen, 8:30 heute Morgen, komme ich in die Garage. Dann stehe ich hier oben an der Ampel und vor mir steht, das ist eine Karikatur gewesen, ein Kadett E. Stufenheck.
Ja, Wahnsinn.
Uah. In Rot mit Dunkelrot Metallic mit Plastikradkappen. Mhm. Sondermodell Fun. Mit so einem gelblich verlaufenden Fun-Schriftzug. Das war irgendwie so ein Das ganze Auto biederer und langweiliger kann sowas gar nicht sein. Und dann steht da Fun drauf. Ey, das ist so geil, das haben die wirklich verkauft, das hieß wirklich so.
Das war so, ich meine, ein Kadett E war schon, naja, ne?
Ja.
Aber ein Kadett E Stufenheck war so eine richtig biedere Kiste.
Ja, Stufenheck Fun.
Oh, und dann Fun, ja. Ja, wenn das Auto 1 nicht war, dann Fun, würde ich sagen. So, jetzt nehmen wir mal was Neueres hier. Eine Runde neuer. Und zwar die 9. Komm, wir machen mal die 9.
Hatten wir das schon mal?
Bestimmt.
Zeig mal von vorne.
Ah, ja. Ja. Rubbel, Ranz. Oh. Hast du wieder was Cooles? Na. So, lass mich mal raten jetzt. Also, ich versuche mich jetzt mal hier zusammenzureißen.
Es ist auf jeden Fall es ist ein Auto, das steht auf einem Golfplatz. Ja. Und das Kennzeichen, ja, das Kennzeichen ist ein deutsches Kennzeichen, ja. Das deutsche Kennzeichen, wenn ich dir die Initialen sage, müsste sofort drauf kommen, welcher Hersteller.
Ja,
BM. Bergheim.
Also, das Golfplatz-Motiv wird mir bekannt vorkommen, aber ich glaube nicht, dass es das Auto ist. Ist es ein Renault Fuego?
Ja.
Ja, das hatten wir schon mal. Dieses Bild habe ich schon mal gepostet, deshalb wusste ich Golfplatz. Aber BM, okay.
BM Bergheim, da war der Renault.
Da war der Renault, in Deutschland. Okay.
Ganz ernsthaft, was hat denn ein Renault Fuego mit dem Golfplatz zu tun? Nix.
Ja, aber...
Na dann, jente nixe.
Aber weißt du, wo der was zu suchen hätte, haben wir schon mal gesagt, in der Garage 11, weil ich finde so ein Fuego in richtig guten Zustand...
Gibt's nicht.
Ist Wahnsinn,
ne? Nee, das sind so Verbrauchautos. Ich finde den ja geil, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde auch ein Renault 18 Turbo geil.
Ja, ja, ja.
Ist ja im Endeffekt gleiche Design-Ära, also viele Elemente. So die Lampenform vorne ist ähnlich, hinten auch und so. Ich finde den Fuego finde ich mega, finde ich total cool. Gefällt mir richtig gut. Gab es ja auch als Turbodiesel, nur nicht bei uns. Fuego Turbodiesel.
So in Spanien gab es ja noch.
So eine Hutze vorne drauf.
Ja.
Wissen viele, glaube ich, gar nicht, dass das gab. Auch in diesem Metallic, der hat auch hier auf den Bildern die Felgen wie der 18 Turbo.
Genau.
Mit so Schlitzen
genau.
Und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Das sind so, das Auto hat ja keine, wie soll ich sagen, das ist ja kein Langzeitqualitätsprodukt gewesen. Und dementsprechend bleibt wenig übrig. Das ist das Problem.
Ja, und er war auch, ich glaube, er war ja modern. Und dadurch, dass er modern war, ist es ja oftmals bei modernen Autos, die sind dann 10 Jahre später so richtig
Ja, das Problem ist aber, wenn du so einen mittelmäßigen findest jetzt, ne, du kriegst wahrscheinlich
keine Teile.
Du kriegst keine Teile schlecht. Nee. Und so ein Auto zu restaurieren in einem Top-Zustand kostet dasselbe wie ein wertvolles Auto in Anführungsstrichen zu restaurieren. Also das vergessen ja die Leute auch mal. Arbeitszeit und Material ist immer dasselbe.
Genau.
Und wenn ein Karosseriebauer an einem Fuego schweißt, ja, 5 Stunden, dann kostet das gleich, als wenn er 5 Stunden an einem Ferrari geschweißt hätte. Oder das ist einfach 5 Stunden, Punkt aus Ende. Deshalb macht es keiner. Und deshalb gibt es, das sind so typische Autos, wo es einfach, ich wüsste nicht, wo so ein, man sieht die auch nicht.
Also ich habe einen richtig schönen, habe ich tatsächlich in Spanien gefunden, den habe ich auch schon lange in der Beobachtung. Das ist ein goldener. Also es ist auch irgendwie eine gute Farbe für das Auto, finde ich. Und der sieht auch mega top aus, ist auch restauriert. Also da gibt es ja in Spanien dann auch durchaus Menschen, die genau diese Autos zum einen damals gefahren haben und zum anderen, da findet man eher nochmal, also
ja, auch
nach
ja
Frankreich
nochmal
Teile.
Ja, ne? Ist ja auch klar. Ich meine, ja, wurden in Spanien bei Fasa Renault wurden ja auch Renaults gebaut.
Ja.
So in Deutschland wurden ja nun mal keine produziert.
Ja.
Und so ist natürlich eine andere Beziehung zu den Autos.
Und er hatte halt echt einen spanischen Namen, ne? Weil Fuego ist ja nun mal spanisch Feuer. Und
wurde der Fuego in Spanien gebaut? Nee, ne?
Das weiß ich nicht. Also, das weiß ich nicht.
Das ist Spanisch, heißt Feuer?
Genau.
Ist richtig?
Genau. Ich sag nur El Coche Fantastico.
El Coche Fantastico. Ist die Renault Fuego aus Riva Bajo oder wie heißt der Ort, ne?
Villa Bajo. Villa Bajo und Villa Riva, weißt du noch? Ja. So, dann wollen wir mal gucken, was ich jetzt hier ziehe.
Ist das gleiche Quartier?
Ja.
Oder ist es ein anderes?
Nee, ist das gleiche. Oha, okay, das kann man nicht erraten. Nee, das kann man nicht erraten. Also ein amerikanisches Auto, amerikanische Edelmarke.
Cadillac.
Ja, genau. Und
Cadillac Brougham.
Nee.
Eldorado. Nee.
Genau. Und dann
Fleetwood.
Nee, genau. Also Cadillac Eldorado stimmt schon mal. Und dann kommt noch was dahinter. Französische Stadt. Am Meer.
Eldorado Biarritz.
Genau, Biarritz. Biarritz.
Ja.
Warst du da schon mal? Ist wunderschön.
Schade, ich war noch nie in Eldorado, ne?
Nee, Biarritz, wunderschön.
Eldorado, das ist doch da, wo die Shiloh Range ist, oder?
Da würdest du gut hinpassen. Du mit so einem Colt um das.
Die Shiloh Range.
Ja, ja. Du bist, ich kann mir nicht so richtig so vorstellen, als so einen bösen Sheriff.
Nein.
Doch. Wieso nein. nicht?
Ich sehe mich eher in einem Kung-Fu-Film, leichtfüßig.
Okay.
Wie ich Bruce Lee vermöbel, aber doch nicht so am besten.
Okay, also falls jemand von euch so einen Film plant, Jens würde sich bereitstellen dafür.
Ja, als Sandsack.
Ja, hier bei dem Cadillac Eldorado noch dazu zu sagen, das ist so ein Auto aus Anfang der 80er Jahre. Die Motoren hatten zwar immer noch Hubraum, 6 Liter, aber durch diese, ich sag mal, unsäglichen Spritsparvorkehrungen, die sie dann getroffen haben.
Niedrig verdichtet bis zum,
genau.
geht nicht mehr
genau.
niedriger.
Genau.
Und dann haben die 6 Liter Hubraum und 100 PS. So.
147 PS, 165 km/h Geschwindigkeit, Verbrauch steht trotzdem 20 Liter.
Reicht und gar nicht.
Das ist echt blöd.
Das aber kann ich, das ist so diese Zeit, wo diese Autos mit den Motoren eine Karikatur ihrer selbst waren.
Ja, ja. Ne? Und auch, muss man sagen, tatsächlich die schlechteste Zeit amerikanischer Fahrzeuge ever. Also die Anfang 80er Jahre, schlimm.
Aber ich finde, da sind so ein paar, sagen wir von den Kreisen, diese K-Series zum Beispiel, so irgendwie ist ganz geil, diese Kisten. So ein kleiner, so der erste Chrysler LeBaron Town and Country Cabriolet.
Ich weiß, was du meinst, ja.
So dieses 80er-Jahre-Zeug, ich finde das ganz cool.
Ja, weißt du, in welchem Film, weil wie hieß nochmal der Film, wo die so mit so einem Auto, ganz bekannter Film ist das auch, eher trauriger Film, mit so einem LeBaron Cabrio, ganz schlimm. Also die erste Serie, ich weiß, was du meinst, auch so mit diesem Holzdesign so an
ganz
der Seite.
Eckig.
Genau.
Da hat man in Südfrankreich ab und zu gesehen, die Dinger.
Ja,
der Côte d'Azur.
Ja, interessanterweise haben die Cadillac ja sehr häufig Namen gehabt aus Europa.
Ja, man wollte damit internationales Flair irgendwie in den amerikanischen Showroom bringen.
Wahrscheinlich. Aber ich glaube, die Ära, also ich bin ganz fest davon überzeugt, die Ära der Straßenkreuzer, dass die noch kommt. Weil Straßenkreuzer war ja so ein typisches Ding so der 70er Jahre. Da waren sie ja wirklich groß. Ne? Also Anfang der 80er würde ich es keinen Straßenkreuzer mehr nennen. Aber der Vorgänger hier vom Cadillac Eldorado oder auch DeVille und so weiter, das waren ja schon richtig riesige Autos. Ne? Mein Vater hat ja so ein Ding Ende der 90er aus Kalifornien mitgebracht. Zweitürig, 6 Meter lang, ein DeVille Coupé in weiß, weißes Vinyldach. Und dann eben auch ein 7-Liter-Motor, ich glaube 6,9, 7-Liter-Motor. Und so ein Auto fährt sich wahnsinnig, ist natürlich irgendwie völlig deplatziert, ne? Weil der ist riesig, müsste aber gar nicht so groß sein eigentlich, weil er hat ja innen jetzt nicht mehr weiß wie viel Platz.
Nee, gar nicht.
Es ist ganz komisch. Ist also und dann eben mit dieser Sitzbanke da vorne drin, elektrisch, ein riesen Kofferraum, wenn man so drauf guckt, aber dadurch, dass dann das Reserverad so lieblos drin liegt.
Und der so flach ist obendrein.
Genau, ist das eben auch nicht so wirklich groß. Dann diese völlig auch übertriebene Zuziehhilfe bei den Kofferräumen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hörst dann so einen Elektromotor, der dann so das Ding zuzieht. Und du weißt gar nicht, warum haben die das gemacht. Man könnte das Ding zumachen und dann ist gut, auch weich. Ja. Ne? Also die haben ja damals einfach
man opulent. Man hat es gemacht, weil man es kann.
Ja. Genau, ja, man hat es gemacht, weil man es kann, aber bei anderen Sachen hat man sich da nicht so viel Mühe gegeben, wie bei den ganzen Kunststoffsachen, die in Holzoptik lackiert waren.
Ja.
Das ist ja auch wirklich, das ist es irgendwie nicht. Ne?
Nee, ne?
So, hätte man anders machen können. Ist aber trotzdem, dadurch, dass das so ein gewisser Stil war und dieses Thema Straßenkreuzer ja auch, wenn man sich jetzt mal so Straßen von San Francisco kennt, ja wahrscheinlich auch noch, das waren ja so die Zeiten, in denen man mit solchen Autos durch die Gegend gepiept
genau,
ist.
Richtig.
Ja, immer geradeaus, nächster Block, 90 Grad und wieder Gas geben.
Geht
ne?
ja auch nicht
Kurve,
anders. Kurve ist ja nicht.
Du kannst bei dem Cadillac von meinem Vater, wenn du, und das ist alles normal, okay, du kannst hinten an der Ecke, kannst du so diese der hat ja so diese hochkant stehenden Rückleuchten. Wenn du da anfasst, kannst du quasi, ich würde sagen, 40 Zentimeter das Auto vor und zurück bewegen am hinteren Teil und das ganze Auto fängt so an zu wackeln. Ja? Das zeigt halt auch, so ist das ja auch gefedert. Wenn du da drin fährst, hast du das Gefühl, du sitzt irgendwie in so einem
Federcam-Bett.
In einem Boot.
Ja.
Irgendwie in einem Boot, ja, so ein Federcam-Bett. Aber es hat trotzdem einen Kult,
nee,
hat aber mit unserem Autofahren
nichts
zu tun.
Ist auch überhaupt nicht meine Welt, gar nicht.
Ja.
Geht mir komplett ab.
Ja, ja.
Begeistert mich nicht, gar nichts, überhaupt nicht.
Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich fand es damals, als er den rübergeholt hat, und das ist jetzt ja schon, wie gesagt, einige Jahre her, als ich dann so die ersten Male damit gefahren bin hier in Hamburg, so ein paar Runden damit gedreht habe. Das ist ja so ein Auto auf dem Kiez, ja, kann man mal machen, ne? Und das war schon beeindruckend, sowohl für andere als auch für mich, mit so einer Kiste dazustehen. Und die Leute fanden es cool. Also mein Daumen war schon sehr häufig. Ist aber auch, ganz ehrlich, so in weiß-weiß. Und dann eben, der sieht wirklich sehr gut gepflegt aus. Das ist ein Auto eben auch aus Kalifornien, kein Stück Rost und so. Der war wirklich top, auch als er hier rüberkam. Und wo man sich wundert, und das gilt übrigens für die Corvette auch, wo man sich ja wundert, ist, wenn man irgendwie Ersatzteile braucht. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich brauche jetzt mal einen Auspuffstopf oder ich brauche irgendwelche Ersatzteile. GM-Teile kosten halt echt nichts und sind sehr häufig unter den verschiedenen Baureihen gleich. Das macht so eine Corvette eigentlich auch, um da nochmal drauf zurückzukommen, oftmals zu einem Auto, was man viele Jahre fahren kann und eigentlich relativ wenig an Verschleiß- und Reparaturkosten.
Ja, gehst du hier in, wie heißt denn die, Speedshop, ne?
Ja, genau.
Gehst du an Dresden und sagst, ich brauche das, dann kriegst du alles.
Genau, genau, alles. Genau. Mein Dad hatte sich ja dann, die hat er immer noch, hat sich ja vor, ich würde sagen, 10 Jahren eine Corvette C6 gekauft. Das ist eine der ersten, die hier rübergekommen sind. Ist aus ein deutsches Auto, schwarz, lederbeige. Hat bis heute noch unter 50.000 gelaufen. Und als er die damals gekauft hat, ich war damals mit in Berlin, haben wir für das Auto bezahlt, ich kann das ja sagen, wir haben damals für das Auto bezahlt, 29,5. So, jetzt hat der immer noch unter 50.000 gelaufen, ist komplett original, schwarz, Targa-Dach, 404 PS, Automatik, beiges Leder. Originalfelge, so. Wartungskosten ist bei dem Auto einmal neue Reifen fällig gewesen. So, die jetzt drauf sind top, jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber sind top. Dann hat er eine Anzeige, wann er in die Wartung möchte. Das heißt, er hat nicht so ein Wartungsintervall von 1-2 Jahren, sondern der sagt dir, jetzt will ich gewartet werden. Kannst du zu Opel Dello bringen, geht auch einigermaßen von den Preisen her. Und wenn du so ein Auto jetzt verkaufst, wenn du jetzt guckst, eine C6, die ja heute jetzt auch bald ein Future Classic ist, muss man sagen, das ist ein 2004er, ja, was würdest du da ranschreiben, mit unter 50.000 gelaufen? Viel weniger als das, was er bezahlt hat, auch nicht.
Nee.
Da bist du günstig gefahren mit so einem Auto. Und derjenige, der so ein Auto kauft, Leistung, Optik muss man mögen, das ist ganz klar, das ist bei einer Corvette immer so. Aber dass sie jetzt doof sind, ist auf keinen Fall so. Also von daher war das mit Sicherheit ein guter Kauf. Also man kann so ein Auto, so ein Ami, eigentlich relativ günstig fahren. Da hättest du bei Porsche in derselben Zeit richtig Geld verbrannt, was das Thema Wartung angeht. Preis ist es ähnlich, der hat den Preis auch gehalten. Von daher, wenn man ein günstiges Auto sucht oder ein günstiges Auto in der Wartung, wo man nicht viel Geld mit kaputt macht.
Kauf ein Jugo.
Kauf ein ZR1.
Ach, kauf ein ZR1. Ich glaube nicht, dass die günstig in der Wartung ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das, ja.
Das High-Performance-Modell ist dann immer noch ein Schlag drauf hinterher.
4 Nockenwellen, 32 Ventile. Und da steckt schon Technik drin. Das sollte schon jemand dabei, der sich damit ein bisschen auskennt. Das
ist richtig. Ja. Gibt es die noch? Kann man auch zu Dello gehen, ne? Kannst du, oder?
Ja.
Oder Chevrolet-Händler.
Ja, also ich muss dir gestehen, dass ich mit der C6 da war. Ich musste wegen des Rückrufs mal hin und ich habe eine Wartung da machen lassen. Aber so richtig tiefgehend haben sie sich auch nicht ausgekannt mit den Dingern. Also das war so ein bisschen so, weil wie viel, es ist ja so, komischerweise C6 wurden nicht wenige verkauft und das war ja damals, als er kam, auch ein begehrtes Ding. Aber wenn du halt heute mal so drauf achtest, es gibt nicht viele. Es sind auch nicht viele im Angebot. Also die werden nicht jede Woche eine C6 warten. Die müssen sich auch immer wieder angucken, wie das funktioniert. Mhm. Naja. Ja, so viel dazu. Vielleicht landet die ja mal irgendwann in der Garage 11, wenn mein Papa keinen Bock mehr darauf hat. Wäre ja auch ein Auto wie hier mit der Laufleistung in jedem Fall. Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Ja? Das ist richtig.
Jens, wir gehen jetzt mal ins Wochenende. Und sehen zu.
Wir gehen munter ins Wochenende und ich feudel noch ein bisschen den Rennalpha ab.
Ja.
Bis wir im Regen hier reinkommen, mache ich noch ein bisschen sauber und dann geht's nach Hause. Mach's gut.
Tschüss. Ich helfe dir noch mal schieben. Tschüss. Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal unter 2aus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.